Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig am Mikrofon, guten Abend. Gestern wurde sie vereidigt, heute hat sie ihre erste Reise angetreten. Denn Reisen ist wohl unabdingbar für ihre zukünftigen Aufgaben. Außenministerin Annalena Baerbock war heute zu ihrem Antrittsbesuch in Paris. Welche Botschaften sie dabei hatte, das berichtet Sabine Wachs.
Es war ein freundlicher Empfang, den Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian seiner neuen Kollegin Annalena Baerbock bereitete. Ich bin sehr froh, meine neue Kollegin Annalena Baerbock heute hier zu empfangen. Ich danke ihr, dass sie zu ihrer ersten Auslandsreise nach Frankreich gekommen ist. Das ist eine schöne Tradition der deutsch-französischen Beziehungen. Ich bin sehr froh, dass sie fortgesetzt wurde. Nachdem Baerbock als Kanzlerkandidatin noch erklärt hatte, ihre erste Auslandsreise würde sie nach Brüssel führen, schien man in Paris nun erleichtert, dass sie als Außenministerin Deutschlands engstem Partner den Vortritt ließ und das offenbar aus Überzeugung.
Nicht nur mit Blick auf das deutsch-französische Verhältnis und die Freundschaft, sondern weil Europa Dreh- und Angelpunkt der deutschen Außenpolitik ist. Dafür braucht ein starkes Europa starke deutsch-französische Impulse,
sagte Baerbock auch in Hinblick auf die europäische Ratspräsidentschaft, die Frankreich ab 1. Januar übernehmen wird.
Ihr könnt euch vom ersten Tag bis zum letzten Tag eurer Präsidentschaft auf Deutschland, auf meine persönliche Unterstützung, auf die Unterstützung der gesamten deutschen Bundesregierung verlassen, damit wir gemeinsam an einem starken und souveränen Europa bauen.
Das Ziel einer europäischen Souveränität, das zur Freude Frankreichs im deutschen Koalitionsvertrag verankert wurde, war die Basis des ersten Treffens zwischen Le Drian und seiner neuen Kollegin Baerbock. Das Treffen wurde von internationalen Fragen, vor allem von der angespannten Situation zwischen Russland und der Ukraine, dominiert. Wir müssen uns für eine Deeskalation einsetzen. Wir begrüßen natürlich die Gespräche zwischen dem russischen und US-amerikanischen Präsidenten. Aber wir sind nicht naiv. Wir brauchen in dieser Frage auch eine europäische Einigkeit. Denn eine Spaltung innerhalb der EU würde Instabilität an unserer Außengrenze bedeuten. Darüber haben wir lange gesprochen. Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine seien nicht verhandelbar, ergänzte Baerbock.
Russland würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen.
So schnell wie möglich sollte es ein Treffen im sogenannten Normandie-Format, also mit Russland und der Ukraine, geben, waren sich Baerbock und Le Drian einig. Einzig beim Thema Atomkraft knirschte es kurz und erwartbar beim Antrittsbesuch der grünen Außenministerin. Frankreich will die Atomkraft auf europäischer Ebene als grüne Energie einstufen lassen.
Das ist ein Thema, auf dem wir auf allen Ebenen sprechen, nicht nur als Außenministerin und Außenminister, sondern auch der Präsident und der Bundeskanzler und natürlich auch gemeinsam dann auf der europäischen Ebene in Brüssel. Und dass wir zu der Frage nuklear unterschiedliche Positionen haben, das ist ja bekannt,
sagte Außenministerin Baerbock, die in ihrem Amt auch für internationale Klimapolitik zuständig sein wird, sehr diplomatisch. Trotz einiger Differenzen in Einzelfragen hinterließ Baerbock bei ihrem ersten Auslandsbesuch in Paris den Eindruck, eng, konstruktiv und vertrauensvoll mit Frankreich zusammenarbeiten zu wollen.
Sabine Wachs über den ersten Besuch von Annalena Baerbock als Außenministerin in Frankreich. Von Paris ging es für sie weiter nach Brüssel, um dort in neuer Position ein erstes Mal Hello und Bonjour zu sagen. Stefan Überbach hat zugehört.
Politisch soll Europa enger zusammenrücken. Mit dieser Botschaft ist die deutsche Chefdiplomatin unterwegs.
Wir erleben eine Zeit, wo es zahlreiche Krisen gibt auf der ganzen Welt, aber eben auch direkt vor unserer Haustür. Und deswegen ist das wichtigste Projekt, dass wir unser gemeinsames Vorgehen in der Europäischen Union stärken. Und das ist das, was mich auch im heutigen Tag hier leiten wird.
Für die neue Außenamtschefin heißt das auch, dass sich die EU weltweit für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stark machen muss. Zusammenarbeit suchen, wo es möglich ist, eigenständig handeln, wo es nötig ist. Noch so ein Satz, den sich Annalena Baerbock für ihre Antrittsbesuche zurechtgelegt hat. Als Antwort auf die Frage, wie ein souveränes Europa gegenüber Großmächten wie etwa Russland oder China auftreten soll. Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell sieht das ganz ähnlich.
I am very much keen Liebe Annalena,
ich freue mich darauf, liebe Annalena, gemeinsam daran zu arbeiten, die Europäische Union mit ihren Interessen und Werten zu stärken und die EU zu einem gewichtigen globalen Akteur zu machen. Und dann sind da ja auch noch die aktuellen Krisen wie Belarus, die Ukraine oder das iranische Atomprogramm. Es gibt wie immer in der Außenpolitik viel zu besprechen. Das Treffen mit Josep Borrell dauert jedenfalls deutlich länger als geplant und endet mit einem persönlichen Bekenntnis der deutschen Besucherin. Ich bin, sagt Annalena Baerbock, hierher gekommen als eine wahrhaftige Europäerin und als Außenministerin einer wahrhaft europäischen Regierung in Deutschland.
I come here as a truly European by heart and as a foreign minister of a truly European government in Germany.
Zu Annalena Baerbocks Antrittsbesuchen als Außenministerin habe ich vor der Sendung mit Kira Finke gesprochen. Sie ist Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Dementsprechend ging es in unserem Gespräch unter anderem um den Einfluss klimapolitischer Entscheidungen in der zukünftigen deutschen Außenpolitik. Als erstes habe ich Kira Finke gefragt, welche schwierigen Themen sie in dieser erwartet.
Im Klimabereich ist es auf jeden Fall die Taxonomie, die jetzt erstmal zur Debatte steht. Also die Frage, ob zum Beispiel Atomenergie mit als grüne, nachhaltige Energieform verbucht wird und somit auch die Investitionen in solche Energieformen als grüne Investitionen deklariert werden. Da haben Deutschland und Frankreich ganz unterschiedliche Positionen.
Und so ganz grundsätzlich wird denn die Klimapolitik oder klimapolitische Entscheidung auch sehr stark die zukünftige Außenpolitik beeinflussen?
Ich denke, dass Annalena Baerbock nun Klimapolitik eben als gleichwertiges Thema in der Außenpolitik mit auf die Tagesordnung setzen wird und das möglicherweise auch stärker als bisher mit anderen außenpolitischen Themen verknüpfen wird. Und ich denke, das ist auch zeitgemäß. Wir befinden uns in einer kritischen Phase, wo bereits große Klimafolgen sichtbar sind und wir nun sehr schnell in die Umsetzung der Abkommen, die ja geschlossen worden sind, die nochmal bestärkt worden sind in Glasgow, jetzt schnell kommen müssen.
Sie haben gerade gesagt, es wird ein gleichwertiges Thema werden. Es wird auch mit anderen Themen verknüpft werden. Wo sehen Sie da Schwierigkeiten, vielleicht gerade auch in der Verknüpfung mit anderen außenpolitischen Themen?
Hier sind natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen, die aufeinandertreffen. Also sowohl in der Europäischen Union als auch im Ausland haben wir unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Energiewende sich vollziehen soll. Also im Beispiel jetzt nochmal Frankreich-Deutschland betrifft das die Atomenergie. Aber auch in anderen Ländern, die beispielsweise länger an fossilen Energieträgern festhalten wollen, treten hier natürlich ganz einfach auch Konflikte auf. Ein Beispiel wäre auch die Nord Stream 2 Pipeline, die natürlich, wenn sie so in Betrieb genommen wird wie geplant und dann auch das Erdgas dadurch geleitet wird und benutzt wird, da stehen natürlich erhebliche Emissionen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Beziehung zu Frankreich, Annalena Baerbock, war heute als allererstes in Frankreich zu Besuch, ein enges Partnerland Deutschlands. Aber genau, bei der Energiepolitik liegt man nicht direkt auf einer Wellenlänge. Heißt es, da wird es in Zukunft Streit geben über genau diese Energiepolitik?
Klar, Streit gehört natürlich zum politischen Alltag dazu. Und ich denke, was sowohl im privaten als auch auf der transnationalen Ebene eine Freundschaft, eine starke Freundschaft auszeichnet, ist, dass man auch solche Meinungsverschiedenheiten überwinden kann und trotzdem gut miteinander zusammenarbeiten kann. Also dass es trotz dieser unterschiedlichen Positionen immer noch gemeinsame Projekte und gemeinsame Ziele gibt. Und ich denke, dass die Beziehung Deutschland und Frankreich hier weiterhin ein Motor auch für den europäischen Green New Deal sein wird.
In Brüssel hat die Außenministerin heute ja auch den US-Klimabeauftragten John Kerry getroffen. Jetzt hatten wir gerade die Beziehung zu Frankreich. Gilt es darüber hinaus auch in der zukünftigen Außenpolitik Allianzen zu schmieden in klimapolitischen Fragen?
Ja, die Partnerschaften mit anderen Ländern sind sehr, sehr wichtig. Und mit der US-Regierung Biden sind natürlich die Vorzeichen dafür auch deutlich besser als unter US-Präsident Trump im Klimabereich. Und darüber hinaus ist es so, dass wir natürlich auch mit anderen Ländern, beispielsweise wie jetzt mit Südafrika, Partnerschaften eingehen müssen, um die auch mit ranzuholen in die Klimapolitik. Südafrika hat zum Beispiel 90% Kohleverstromung. Ja, da muss man auch eine helfende Hand ausstrecken. Und das hat Deutschland zwar mit Frankreich, USA und Europa auch getan, um eben hier auch diesen Wandel zu vollziehen.
Und wie ist es denn im Verhältnis zu anderen Staaten? Jetzt mal das Beispiel China. Da ist im Koalitionsvertrag von Partnerschaft die Rede, aber auch von Systemrivalität. China ist im Ländervergleich, nicht pro Kopf, zurzeit die größte Emittentin von Treibhausgasen. Wird es da dann schwieriger werden, so eine Partnerschaft umzusetzen mit Blick auf die Klimapolitik?
Ich glaube, die Klimapolitik ist ein Bereich, wo Deutschland, aber auch die USA eigentlich ein ziemlich großes Potenzial der Zusammenarbeit haben. Und das müssen wir auch in unseren Perspektivwechsel mit einbeziehen, dass wir jetzt eine gemeinsame Menschheitsaufgabe haben, den Klimawandel zu bekämpfen und hier eben auch Partnerschaften mit Ländern wie China, wo es auch schwierige Punkte gibt, einfach versuchen aufzubauen und hier dann sozusagen auch gemeinsame Projekte finden. Und ich denke, China hat beispielsweise durch Luftverschmutzung einen ziemlich starken innenpolitischen Druck, auch schneller aus der Kohle auszutreten, als sie bisher sozusagen signalisiert haben. Auch China hat ja ein Netto-Null-Emissionsziel sich selbst gesetzt, was auch überraschend war. Das heißt, auch da versucht ein Land mit einem riesigen Kohlesektor, das müssen wir auch mal mit einbeziehen, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, aus unserer Kohle rauszusteigen, ein Land mit einem riesigen Kohlesektor sich dazu verpflichtet, auf Netto-Null-Emissionen runterzugehen. Und ich denke, da gibt es positive Signale, sowohl aus der Forschung in China als auch in der Klimapolitik.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch kurz ein wenig vorausblicken. Welche anderen Themen in der Außenpolitik sehen Sie denn in Zukunft als wichtig gesetzt, neben der Klimapolitik und auch in Verbindung mit der Klimapolitik?
Ja, Annalena Baerbock ja auch nach Brüssel reist, finde ich es auch wichtig, das Thema Klima und Sicherheit zu benennen, also die sicherheitspolitischen Implikationen des Klimawandels, sowohl durch Klimafolgen, also durch Stürme, Dürren und so weiter, die natürlich humanitäre Notlagen, aber auch kriegerische Handlungen potenziell nach sich ziehen können. Und dann auch die Frage, wie verändert sich unsere geopolitische Landschaft, wenn wir diese grüne Transformation durchführen? Da haben wir dann ganz unterschiedliche Interdependenzen, die sich neu aufbauen, beispielsweise zu Ländern mit seltenen Erden, mit anderen Ressourcen und andere, die sich wiederum abbauen, beispielsweise zu Ländern, die fossile Energieträger vor allem in ihrem Wirtschaftszentrum haben.
Kira Finke vom Zentrum für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen. Der neue Gesundheitsminister will prüfen, wie viele Dosen Impfstoff insgesamt in Deutschland vorrätig sind. Und die Finanzhilfen für die Wirtschaft sollen verlängert werden. Pia Behme fasst Entwicklungen, Entscheidungen und Forderungen mit Bezug zur anhaltenden Corona-Pandemie zusammen.
Viele Eltern haben darauf gewartet. Jetzt ist die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für jüngere Kinder da. Das Gremium empfiehlt den Kinderimpfstoff von BioNTech für 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen. Dazu gehören auch Kinder, die Kontakt zu RisikopatientInnen haben. Gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch ebenfalls geimpft werden können. Eine der ersten Amtshandlungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach soll eine Impfstoffinventur sein. Er sagte dem Spiegel, das Ziel sei zu sehen, wie viele der angekündigten 30 Millionen Dosen bis zum Jahresende wirklich verimpft werden könnten. Er hatte zudem darauf hingewiesen, dass bald 3 statt 2 Impfungen für den vollständigen Impfschutz notwendig sein könnten.
Wenn wir tatsächlich die Omikron-Welle hier in Deutschland hätten, dann wäre tatsächlich 2G dann erreicht, wenn man quasi die dritte Impfung hat. Dann kann mit 2 Impfungen wahrscheinlich dann nicht davon ausgehen, dass man geschützt ist vor der Infektion.
Lauterbach bezieht sich auf eine neue Studie der Virologin Sandra Sisek. Deren Ergebnisse zeigen, aktuelle Impfstoffe wirken deutlich schwächer gegen die Omikron-Variante. Demnach ist das Risiko, sich anzustecken, höher. Die Daten sagen allerdings nichts über die Schwere der Verläufe aus. Bund und Länder beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentinnenkonferenz Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst will keine Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ausschließen und hat von langen Reisen in der Weihnachtszeit abgeraten.
Ich rate allen Menschen, sich auch mit ausschweifenden Reisen und dem Zurücklegen großer Distanzen ein Stück zurückzuhalten. Nicht alles, was man darf, ist auch klug.
Auch eine allgemeine Impfpflicht dürfte bei den Bund-Länder-Beratungen wieder Thema sein. Noch ist fraglich, ob sie überhaupt kommt. Für den Fall fordern Kommunen ein zentrales Impfregister, so Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds in der Wirtschaftswoche. Darüber könnten die Versicherten auf Impftermine für Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen hingewiesen werden. Wenn eine Impfung nicht erfolge, solle dies an die zuständigen Behörden gemeldet werden. DatenschützerInnen sehen eine solche Datenbank dagegen kritisch. Mensch. Auch der Bundestag hat sich heute weiter mit der Pandemie befasst. Die Corona-Wirtschaftshilfen sollten ursprünglich Ende des Jahres auslaufen. Jetzt ist eine Verlängerung bis zum 30. Juni 2022 vorgesehen. Laut Bundeswirtschaftsministerium wurden bis Anfang Dezember insgesamt gut 129 Milliarden Euro aus den unterschiedlichen Hilfsprogrammen bewilligt. Der von der Ampelkoalition eingebrachte Gesetzentwurf soll das fortschreiben.
Das gibt allen beteiligten Unternehmen, seien sie klein, seien sie groß, ich nehme hier nur das Beispiel Lufthansa, die Möglichkeit, Hilfen vom Staat dann zu bekommen, wenn sie in ihrer Liquidität gefährdet sind,
sagte der FDP-Finanzpolitiker Otto Fricke. Während die Union in ihrer neuen Rolle in der Opposition die Fortsetzung der Hilfen begrüßte und nur die Antragsfristen als zu kurz kritisierte, kamen von der AfD und der Linken deutliche Einwände.
Jeder Arbeitsplatz, etwa bei der TUI, wurde mit 125.000 Euro subventioniert. Tausende von kleinen Reisebüros und Reiseveranstaltern hätten mit demselben Recht durch den Staat gerettet werden können.
So AfD-Finanzpolitiker Peter Böhringer. Für Viktor Perli von der Linken bleibt es inakzeptabel, dass die Lufthansa mit Milliardenhilfen gerettet und dennoch 30.000 Beschäftigte ihren Job verlieren würden.
Eben im Beitrag wurde schon darauf hingewiesen, vor wenigen Stunden ist Bundeskanzler Scholz vor die Presse getreten und hat von der virtuellen Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten berichtet. Es war die erste unter der Leitung von Scholz. Hauptthema war, wie eigentlich immer zurzeit, die Corona-Lage. Es sollte aber auch über Themen wie Migration und Digitalisierung gesprochen werden. Katharina Hamberger hat die Ergebnisse verfolgt.
Zwar war es die erste Konferenz der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, an der Olaf Scholz nun als Bundeskanzler teilgenommen hat. Neu ist dieses Gremium für ihn aber nicht. Schon als Vizekanzler und Finanzminister und zuvor als regierender Bürgermeister von Hamburg war er mehrfach dabei. Das helfe ihm, die Perspektiven zu verstehen, sagte der Sozialdemokrat nach dem Treffen, das als Videoschalte stattfand.
Ich habe mich aber gefreut, dass es nun ausgerechnet zum Auftakt so konstruktive, freundliche Beratungen waren, die mich im Übrigen unabhängig von mir und dem ersten Mal auch so gefreut haben, weil das ja jetzt genau das ist, was die Bürger und Bürger von uns erwarten, dass wir uns unterhaken und dass wir gemeinsam vorgehen.
So Scholz. Er bezieht sich damit vor allem auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie. So hatten die Länderchefs und Chefinnen auch über andere Themen wie die Lage an der belarus-polnischen Grenze gesprochen, aber das Thema Corona stand im Mittelpunkt. Neue Maßnahmen wurden jedoch nicht vereinbart. Morgen sollen im Bundestag zunächst die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet werden, auf die man sich erst vergangene Woche geeinigt hat. Die größte Herausforderung im Moment, so Kanzler Scholz,
ist und bleibt, wie wir es hinbekommen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich jetzt impfen lassen und sich eine Auffrischungsimpfung holen.
Bund und Länder haben das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende ausgegeben, gerechnet ab dem 18. November. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde unter anderem ein Krisenstab eingerichtet, der kommende Woche auch mit Ländervertretern zusammenkommen soll. Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der, wie auch andere Kabinettsmitglieder, an der Sitzung teilgenommen hat, habe zugesagt, dass genug Impfstoff vorhanden sei, betonte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, der auch Vorsitzender der MPK ist.
Das Impfen ist und bleibt die stärkste Waffe im Kampf gegen das Virus.
CDU-Politiker Wüst begrüßte auch die Entscheidung der Ständigen Impfkommission, Kindern zwischen 5 und 11 Jahren mit Vorerkrankung die Impfung zu empfehlen. Einigkeit herrschte auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die der Bundestag nun beschließen wird. Auch über eine allgemeine Impfpflicht wird debattiert. Ab wann diese genau gelten könnte, ist noch nicht klar. NRW-Ministerpräsident Wüst regte zudem eine Medikamentenstrategie an. Diese könne eine zweite Säule neben dem Impfen sein.
Um besonders schwere Krankheitsverläufe und schlimmes Leid, aber natürlich auch die Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. Es kommen immer mehr Medikamente in die Zulassung, auch auf den Markt, jetzt schon und auch in nächster Zukunft. Entscheidend ist dabei immer, dass frühe Behandlung erfolgt, nicht erst, wenn die Menschen mit Atemnot zum Arzt gehen.
Strengere Regeln rund um die Weihnachtsfeiertage oder danach will man im Moment noch nicht beschließen, allerdings auch nicht ausschließen. Hier wartet man auf eine Einschätzung des neu eingerichteten Expertenrates und des Krisenstabes in der kommenden Woche. Stärker im Fokus bei dieser Konferenz auch der Umgang mit Hass und Hetze im Netz und auch die Bedrohung von Mandatsträgern und Trägerinnen.
Um es klar zu sagen, es ist unerträglich und es kann dafür auch keine Entschuldigung geben für das, was sich da abspielt. Und es kann schon gar keine Entschuldigung geben für Fackelaufmärsche vor Privathäusern. Das sind Bilder, die wir kennen aus den Zeiten, aus den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte, wo es solche Fackelaufmärsche gegeben hat. Und die hat es gegeben, um einzuschüchtern.
Sagte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, stellvertretender Vorsitzender der Konferenz. Die Länderchefs und Chefinnen waren sich deshalb einig, dass es eine bessere Regulierung von Plattformen braucht, wenn es um Rechtsverstöße geht. Dabei gehe es auch um den Schutz der Ehrenamtlichen vor Ort, die nicht in der ersten Reihe stünden und die viel aushalten müssten, so Müller.
Die STIKO empfiehlt eine Impfung für 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen. Der Impfstoff dafür wird produziert und soll bald ausgeliefert werden. VertreterInnen der Politik beteuern, dass es nach Möglichkeit keine Schulschließungen mehr geben soll. Trotz dieser Entwicklungen und Beteuerungen, nach Ansicht von vielen, leiden Kinder und Heranwachsende nach wie vor besonders stark unter den Einschränkungen in der Pandemie. Die Konferenz der Kultusministerinnen und Minister, die hat sich heute damit befasst, wie Bildung für junge Menschen zurzeit gewährleistet werden kann. Jürgen König.
Es ist ein umfangreiches Programm, das die Kultusministerinnen und Minister der Länder abzuarbeiten haben, allem voran die Lage der Schulen in der Corona-Pandemie. Das Infektionsgeschehen sei in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich, entsprechend auch die Situation an den Schulen, sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, CDU, heute im Deutschlandfunk.
Insgesamt würde ich aber sagen, Schulen gehen sehr routiniert und professionell mit der Situation um. Schulen geben Kindern und Jugendlichen eine feste Struktur, einen Rahmen, in dem sie einigermaßen durch die Pandemie kommen. Und insofern wäre mein Befund, unser Schulsystem schlägt sich wacker in dieser Situation.
Entsprechend hält Karin Prien, die im nächsten Jahr den KMK-Vorsitz führt, nichts davon, die Weihnachtsferien früher anfangen zu lassen, was die Leopoldina empfohlen hatte und in einigen Bundesländern schon beschlossen wurde.
Am Ende ist ja eine Verlängerung der Weihnachtsferien nichts anderes als eine flächendeckende Schulschließung. Dafür gibt es aus meiner Sicht zurzeit überhaupt keine Rechtsgrundlage und auch das neue Infektionsschutzgesetz, das jetzt zurzeit beraten wird, eröffnet diese Rechtsgrundlage auch gar nicht. Und wir haben alle miteinander entschieden, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass Kinder und Jugendliche in Präsenz in die Schule gehen können und dass Lernrückstände und auch psychosoziale Folgen aufgeholt werden können. Wenn wir jetzt vorzeitig wieder in die Ferien gehen, dann können wir das nicht.
Unterdessen will der Deutsche Philologenverband die Lehrer wie auch die Schülerschaft in der Pandemie besser geschützt wissen. Man wolle guten Unterricht am besten in Präsenz, sagte die Vorsitzende des Verbandes Susanne Lynn-Klitzing, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Politik hätte die Verpflichtung, die entsprechenden Bedingungen dafür zu schaffen, so Lynn-Klitzing, nämlich flächendeckend PCR-Pool-Testungen unter den Schülern und vorrangige Booster-Impfungen für die Lehrerschaft. Damit würde die Sicherheit vor Ansteckung deutlich erhöht, davon würden auch die Eltern profitieren. Die künftige KMK-Vorsitzende Karin Prien sieht das anders.
Also ich finde es extrem wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer sich sehr schnell boostern lassen. Deshalb sollten sie die umfangreichen Impfangebote, die es in allen Bundesländern gibt, schnell wahrnehmen. Jetzt wieder Gruppen zu priorisieren, da sind die medizinischen Kräfte, für die das wichtig ist. Da sind die Lehrkräfte, die Kita-Kräfte, die Polizistinnen und Polizisten, die Verkäuferinnen und Verkäufer und viele andere mehr, die alle auch dringend geboostert werden müssen. Wir haben genug Impfstoff, wir haben genug Termine und das sollten die alle bitte auch wahrnehmen.
Mit Blick auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu Kinderimpfungen sprach sich Karin Prien für niedrigschwellige Impfangebote aus. Außerdem müssten die Eltern Teil des Beratungsgesprächs sein. Auch die weiteren Themen der Kultusministerkonferenz haben es in sich. Notwendige Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel, Qualitätsverbesserungen im Mathematikunterricht. Und über die Sommerferienplanung von 2025 bis 2030 will man sich verständigen. Das versucht man schon seit 2 Jahren, doch ergebnislos. Am bestehenden Rotationssystem änderte sich grundlegend nie etwas, weil Bayern und Baden-Württemberg bisher stets darauf bestanden, immer als Letzte in die Ferien zu fahren.
Es ist 23.33 Uhr. Wir hören Themen des Tages in Kürze. Laut einem Bericht von UNICEF sind Kinder weltweit stark von den Folgen der Pandemie bedroht. Peter Mücke.
Ein verlorenes Jahrzehnt verhindern, nennt UNICEF den Bericht, der die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kinder in der Welt beschreibt. Der jahrzehntelange Fortschritt bei Armut, Gesundheit, Bildung, Ernährung, Schutz und psychischer Gesundheit sei bedroht. Zuletzt sei die Zahl der Kinder, die hungern, nicht zur Schule gehen, in Armut leben oder zwangsverheiratet werden, wieder gestiegen, sagte UNICEF-Direktorin Ford. Die Pandemie sei die schlimmste Krise für Kinder seit Gründung des UN-Hilfswerks vor 75 Jahren. Laut dem Bericht sind während der Corona-Pandemie rund 100 Millionen Kinder zusätzlich in Armut geraten. Ein Anstieg von 10% seit 2019. Es werde mindestens 7 bis 8 Jahre dauern, die Rückschläge in vielen Bereichen wieder auszugleichen. 50 Millionen Kinder litten zudem an Auszehrung, der schwersten Form von Mangelernährung. Mädchen sind laut UNICEF in einigen Bereichen besonders betroffen. Bis 2030 könnten zusätzlich 10 Millionen minderjährige Mädchen zwangsverheiratet werden. Außerdem hätten allein 2020 rund 23 Millionen Mädchen keine Impfungen gegen gefährliche Infektionskrankheiten bekommen.
Die Regisseurin Lina Wertmüller ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Jörg Seiselberg.
Als erste Regisseurin war sie für einen Oscar nominiert. 1977 für ihren größten Erfolg Sieben Schönheiten. Lina Wertmüller war eine der ganz wenigen Frauen im ansonsten von Männern dominierten rebellischen Autorenkino der 1960er und 70er Jahre. Die Liebhaberin extravaganter Auftritte entstammte einer Schweizer Adelsfamilie. Gegen den Wunsch ihres Vaters studierte sie in ihrer Geburtsstadt Rom Theaterkunst. Wer später ihr gegenüber Zweifel äußerte, dass auch Frauen gute Regiearbeit im Film machen können, dem entgegnete Lina Wertmüller: Mann oder Frau sei egal, wichtig wäre allein, Talent zu haben. Wertmüllers Filme waren häufig eine Herausforderung und provozierten Skandale. Auch wohlwollende Kritiker sprachen von Gesellschaftskomödien am Rande der Groteske oder von schrillem Theater der Grausamkeiten. Die Frau, deren Markenzeichen ihre weißen Brillengestelle waren, wurde 2020 mit einem Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Als Feministin aber ließ Wertmüller bei ihrer Ehrung ausrichten, sie wünsche sich, dass der Oscar in Anna umbenannt wird.
Im westafrikanischen Burkina Faso ist die Regierung zurückgetreten. Dunia Sadaki.
Hintergrund sind andauernde Angriffe von dschihadistischen Extremisten. Wie das Staatsfernsehen in Burkina Faso am Mittwoch berichtete, hat Präsident Kabore gestern seinen Ministerpräsidenten Dabiré entlassen. Dabiré soll die Regierungsgeschäfte allerdings weiterführen, bis eine neue Regierung gebildet wird. Präsident Kabore rief in sozialen Medien zur Einheit im Land auf. Im November wurden bei einem Angriff im Norden des Landes über 50 Menschen getötet, die meisten davon Sicherheitskräfte. Sie hatten zuvor auf prekäre Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht. Auch deswegen wird die Kritik an der Regierung lauter. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Demonstrationen, weil sich die Sicherheitslage weiter verschlechtert. Seit Ausbruch der Gewalt wurden tausende Menschen getötet, über 1 Million befindet sich auf der Flucht. Burkina Faso ist zum Sinnbild für den sich ausbreitenden Terror in der sogenannten Sahelzone geworden. Seit 2015 kommt es dort immer wieder zu extremistischen Anschlägen. Außerdem verschlechtert sich die Sicherheitslage aufgrund krimineller Banden und ethnischer Konflikte.
Die Deutsche Bahn hat ihren neuen Fahrplan vorgestellt und Preisänderungen angekündigt. Johannes Frevel.
Bahnfahren wird im Fernverkehr nach Jahren wieder teurer. Mittlerweile liegt die Inflationsrate jenseits von 5%. Und die Bahn hebt den Fahrpreis im Fernverkehr ab Sonntag um 1,9% an. Es wird teurer, doch wegen der vorherigen Preissenkungen kostet ein Ticket dann trotzdem nur noch etwa so viel wie 2012, rechnet die Bahn vor. Im Gegenzug gibt es deutlich mehr Angebot im Fernverkehr. Täglich rund 50.000 Plätze zusätzlich im Vergleich zum Sommerfahrplan, ein Plus von etwa 11%. Es gibt neue Sprinterverbindungen. Ab Sonntag sind zudem 20 neue ICE XXL mit Platz für jeweils mehr als 900 Passagiere im Einsatz. Weitere kommen dazu. Bis zu 4 Kinder bis 14 Jahre können von Erwachsenen im Fernverkehr ab Sonntag auch dann kostenlos mitgenommen werden, wenn es nicht die eigenen Kinder oder Enkel sind.
Die Tageszusammenfassung der Börse hat Samir Ibrahim.
Von der fast schon ausgelassenen Stimmung zum starken Start in die Woche ist so gut wie nichts übrig geblieben. Der DAX zwar immer noch mit einem ansehnlichen Wochenplus, doch die Luft ist raus. Händler bezeichneten den Handel am vorletzten Tag der Woche als eher lustlos. Tatsächlich gab es wenig Bewegung. Der DAX verbrachte den Tag im Minus und verlor am Ende leicht 0,3%. Damit steht er nun bei 15.639 Punkten. Anleger warten auf die Inflationsdaten aus den USA, die morgen veröffentlicht werden. Daran lässt sich möglicherweise bemessen, wie die US-Notenbank Fed darauf reagieren wird, die kommende Woche wieder tagt. Ungerührt reagieren Anleger auf die Entscheidung des VW-Aufsichtsrats zu Konzernchef Diess. Der darf sein Amt behalten, wird aber, was die Macht angeht, etwas beschnitten. Nach mehreren sehr guten Tagen wegen der Spekulation um einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche fällt die Aktie von VW heute zurück und verliert am Ende rund 1%. Unter Druck geraten die Papiere der Deutschen Bank. Die hat möglicherweise erneut Ärger mit der US-Justiz. Konkret geht es hier um einen Vergleich, dessen Bedingungen die Deutsche Bank nicht erfüllt haben soll. Das könnte neue Strafen nach sich ziehen. Anlegern gefällt das nicht. Die Aktie liegt mit einem Minus von rund 3% am Ende im DAX. Spitzenreiter dagegen, wenig überraschend, der Kochboxenversand HelloFresh. Nach dem kräftigen Minus gestern langen die Schnäppchenjäger zu. Heute ein Plus von gut 2,5%.
Ob Essenslieferung per Fahrrad, Lebensmittel gebracht auf dem Elektroroller oder alternative Fahrdienste zum klassischen Taxi. Plattformökonomie ist das Stichwort, wenn es um Unternehmen geht, die solche Dienstleistungen anbieten. Die Anstellungsverhältnisse der FahrerInnen bei Anbietern wie Uber, Gorillas, Flink etc., die will die Europäische Union ändern. Aus Brüssel berichtet Peter Kapern.
Nicolas Schmidt weiß, was jetzt auf ihn zukommt, nämlich ein Aufschrei der Entrüstung von Vertretern der sogenannten Plattformökonomie, die nun ihren Untergang, zumindest aber massive Hindernisse für ihr weiteres Gedeihen heraufziehen sehen.
No one is trying to kill, to stop or to hamper this growth of the platform economy.
Niemand wolle das Wachstum der Plattformökonomie abtöten, stoppen oder behindern, beteuerte der EU-Kommissar in Brüssel, als er neue Regeln im Kampf gegen die Scheinselbstständigkeit in dieser Branche ankündigte. 5,5 Millionen Scheinselbstständige gibt es derzeit, so die EU-Kommission. Ihr Ziel ist es, ihnen zu einer besseren sozialen Absicherung zu verhelfen. Fahrer bei Uber, Deliveroo, Gorillas oder ähnlichen Unternehmen sollen künftig in der Regel nicht mehr wie bislang als Selbstständige, sondern als Angestellte gelten, mit Anspruch auf Urlaubsgeld, Sozialabgaben und Gesundheitsschutz. Jedenfalls dann, wenn auf ihre Beschäftigung mindestens zwei Kriterien von einer Liste von Prüfsteinen zutreffen, die die EU-Kommission aufgestellt hat. Wenn ein Lieferunternehmen beispielsweise seinen Fahrern Verhaltensmaßregeln erteilt, etwa das Tragen einer Uniform vorschreibt, die Arbeitszeiten vorgibt, die Bezahlung über die Unternehmens-App steuert, die Leistung der Mitarbeiter aus der Ferne überwacht und ihnen untersagt, auch für andere Auftraggeber zu arbeiten, dann sind sie bei Zutreffen mindestens zweier dieser Kriterien angestellt und nicht selbstständig. Im Falle eines Rechtsstreits läuft das de facto auf eine Beweislastumkehr hinaus. Bislang mussten die Mitarbeiter beweisen, dass sie wie Angestellte arbeiten. Künftig liegt die Beweislast bei den Unternehmen, die die Selbstständigkeit ihrer Fahrer nachweisen müssen.
We have to bring the platform economy also inside what we call the European social model.
Die Plattformökonomie müsse in das europäische Sozialmodell integriert werden, so EU-Kommissar Schmidt. Was durchaus ein Balanceakt ist, wie die Kommission einräumt. Nach den Dienstleistungen der Plattformökonomie gäbe es in der Europäischen Union eine große und wachsende Nachfrage. 500 Unternehmen der Plattformökonomie gibt es in der EU nach Aussage der Kommission mit derzeit 28 Millionen Jobs. Bis 2025 könnten es 43 Millionen werden. Diese Wachstums Maschine will die EU-Kommission natürlich nicht zum Stillstand bringen, zumal bei weitem nicht alle Jobs der Branche in den prekären und umstrittenen Bereich der Scheinselbstständigkeit fallen. Die Plattformökonomie bietet auch hochqualifizierte Jobs mit einem Maximum an Flexibilität, die etwa von vielen IT-Fachleuten geschätzt wird. Die Kommission unterstreicht deshalb, bei ihrer Reform keinesfalls das Kind mit dem Bade ausschütten zu wollen. Die Branche reagiert trotzdem mit Ablehnung. Der Europäische Unternehmerverband Business Europe kritisiert, die EU-Kommission ignoriere die Vielfalt der Unternehmen der Plattformökonomie. Delivery Hero kritisiert die Beweislastumkehr und ein Uber-Sprecher warf der Kommission vor, Tausende von Jobs zu gefährden.
Auch die neue deutsche Innenministerin Nancy Faeser hatte heute ihr erstes großes Treffen. Mit ihren Amtskollegen und Kolleginnen der Europäischen Union ist sie zusammengekommen, unter anderem um über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze zu sprechen. Caroline Born mit Einzelheiten.
Deutliche Worte gegenüber Belarus und vorsichtige Kritik an Polen. Die neue Innenministerin bezeichnet beim ersten Treffen mit ihren europäischen Amtskollegen den Umgang Lukaschenkos mit Migranten als skandalös und menschenverachtend. Mit Blick auf die Grenze zu Polen, sagt Nancy Faeser.
Für mich ist es aber auch wichtig, dass rechtliche Standards eingehalten werden an der Grenze. Deswegen wäre ein Einsatz von Frontex dort gut. Und was ebenso wichtig für mich ist, ist, dass auch die Hilfsorganisationen jederzeit Zugang zu den Menschen bekommen.
Polen verweigert im Grenzgebiet seit Monaten beides, obwohl die EU-Kommission bereits mehrfach darauf gedrängt hat. In Litauen und Lettland sind Frontex-Beamte im Einsatz. Die Kommission hat in der vergangenen Woche vorgeschlagen, bestimmte Schutzregeln an der Grenze zu Belarus vorübergehend auszusetzen. Dies würde es Polen, Litauen und Lettland erlauben, Schnellverfahren an der Grenze durchzuführen und Asylsuchende dafür bis zu 16 Wochen zu internieren. Die EU-Innenminister müssen die Ausnahmeregeln bei ihrem Treffen in Brüssel mit qualifizierter Mehrheit beschließen. Polen hatte den Vorschlag zurückgewiesen und will stattdessen die Asylverfahren gänzlich einstellen. Diese Ausnahmen seien wichtig, um flexibler beim Schutz der Außengrenzen zu sein, so die Innenkommissarin Ylva Johansson.
But it's also important to comply with the treaty and the fundamental rights, and this is not possible to derogate from.
Aber eine Abweichung von EU-Verträgen und den Grundrechten sei nicht möglich, sagt Johansson. Auch eine geplante Verordnung sieht vor, den Asylanspruch von Schutzsuchenden in einem Schnellverfahren an den Außengrenzen zu ermitteln, das sogenannte Screening. Die Verordnung ist Teil der Reform des Europäischen Asyl- und Migrationspakts, mit der die EU nicht vorwärts kommt. Für Luxemburgs Minister für Migration und Asyl, John Asselborn, spricht grundsätzlich nichts gegen das sogenannte Screening. Allerdings:
Ich bin dagegen, dass wir Detention Centers, dass man Strukturen aufbaut, um Menschen, die zum Beispiel mit Familien kommen, Frauen mit Kindern, dass man die systematisch einsperrt. Das ist auch nicht der Wille der Kommission.
Und es gibt noch mehr Baustellen beim Asyl- und Migrationspakt. Der griechische Migrationsminister Notis Mitsotakis erklärt, Griechenland und die anderen 4 Mittelmeer-Anrainerstaaten bestehen darauf, die Reform als Ganzes anzunehmen und nicht einzeln aufzuschnüren. Denn die Screening-Verordnung befasse sich zwar damit, was an den Grenzen passiere, aber lasse die größere Frage außer Acht, was mit den Neuankömmlingen danach passieren soll.
Alle 6 Monate wechselt der Vorsitz des Rats der Europäischen Union. Frankreich übernimmt ab Januar und möchte, wie es üblich ist, seine Ratspräsidentschaft nutzen, um politische Vorhaben in die Arbeit der Union einzubringen. Welche das sein können, berichtet unsere Korrespondentin in Paris, Christiane Käs.
Ein souveränes Europa wünscht sich Emmanuel Macron und fasst den Ausblick auf Frankreichs europäische EU-Ratspräsidentschaft so zusammen. Wir müssen vom Europa der Zusammenarbeit innerhalb unserer Grenzen zu einem Europa kommen, das stark ist in der Welt, voll souverän, frei in seiner Wahl und Meister seines Schicksals. Dafür sieht Macron eine Menge Handlungsbedarf, vor allem an den europäischen Außengrenzen, wo immer wieder Flüchtlinge ums Leben kommen. Unsere Grenzen zu schützen ist notwendig, um die Sicherheit der Europäer zu garantieren und die Dramen zu verhindern, die wir erlebt haben, die hybriden Kriege, mit denen wir heute konfrontiert sind, an der Grenze mit Weißrussland. Das Asylrecht solle nicht auf Abwege geraten, so Macron. Er will eine Reform des Schengen-Raums anstoßen. Dazu sollen regelmäßige Treffen stattfinden und eine Art Notfallmechanismus eingerichtet werden. Wenn ein Mitgliedstaat plötzlich einer Krise gegenübersteht, bei der er die Kontrollen an der Außengrenze verstärken muss, so wie wir es vor kurzem erlebt haben, muss er sich auf die europäische Grenzschutzagentur Frontex verlassen können, aber auch auf die solidarische Verstärkung der Mitgliedstaaten durch Polizisten und Material. Für Macron gehört zu einer unabhängigeren EU auch, dass sie ihre Verteidigung ausbaut. Nach den Beschlüssen zu einem europäischen Verteidigungsfonds müsse man nun für uns Europäer definieren, was unsere gemeinsamen Interessen sind, sowie eine gemeinsame Strategie in einer Welt von Bedrohungen und Risiken. In diesem Zusammenhang muss sich die EU auch um ihre Nachbarschaft kümmern, glaubt Macron, vor allem um Afrika. Er will einen sogenannten New Deal zur Finanzierung der dortigen Wirtschaft ins Leben rufen. Aber auch die europäische Wirtschaft muss nach der Pandemie weiter in Schwung kommen. Macron sprach von einem europäischen Wachstumsmodell, das auf der einen Seite für Wohlstand sorgt, auf der anderen Seite hohe soziale und Umweltstandards erhält. Um verschiedene Industriebranchen zu stärken, sollen bis März eine Reihe von Investitionsplänen verkündet werden. Das verlange auch angepasste Budgetregeln, sagte Macron in Anspielung darauf, die strikten EU-Schuldenregeln aufzuweichen. Wir werden diesen Übergang nicht schaffen, wenn wir zu einem Budgetrahmen zurückkehren, der zu Beginn der 1990er Jahre geschaffen wurde. Angesichts der wirtschaftlichen Ambitionen soll das Ziel der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, nicht ins Hintertreffen geraten. Ziel von Frankreichs Ratspräsidentschaft ist es, die sogenannte CO2-Steuer einzuführen. Wir korrigieren, dass wir von unseren Unternehmen Anstrengungen verlangen, CO2 zu reduzieren, aber Güter importieren aus Regionen, die nicht die gleichen Anstrengungen unternehmen. Wir kompensieren also an unseren Grenzen den Unterschied. Die EU soll laut Macron eine digitale Kraft werden, aber nicht ohne Regeln. Er erklärte zwei europäische Gesetzesvorschläge zur Priorität, mit denen unter anderem große Internetkonzerne stärker eingeschränkt werden. Macron legt Wert darauf, die EU sozialer zu machen. Wir werden bei mehreren Themen vorankommen. Zuerst bei der Richtlinie zu Mindestlöhnen in der EU. Sie definiert keinen europäischen Mindestlohn wie einen Mittelwert, aber sie zieht alle unteren Einkommen nach oben, dank eines anständigen Mindestlohnes. Das wird zentral sein. Um Zusammenhalt und ein positives europäisches Image auch unter jungen Menschen zu fördern, will Macron für die unter 25-Jährigen einen europaweiten Zivildienst einführen.
Mit der neuen Legislaturperiode werden im Deutschen Bundestag die Vorsitze in den Ausschüssen des Gremiums neu vergeben. Wer aus welcher Partei die Posten bekommt, hängt dabei auch von der Größe der jeweiligen Fraktion im Bundestag ab. Dass die AfD in den kommenden 4 Jahren den Innenausschuss leiten will, darüber gibt es Diskussionen. Mehr dazu von Claudia Plass.
Kritik kommt aus der Union. Die CSU-Politikerin Andrea Lindholz etwa sagte, es sei ein sicherheitspolitischer Skandal, dass die Ampelkoalition dieses zentrale Amt einer Partei überlasse, die von Extremisten durchsetzt sei. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht ein Versagen der anderen Fraktionen, dass man das zugelassen habe. Auch die linken Innenpolitikerin Martina Renner kritisierte die Ausschussvergabe. Die AfD stelle ein Sicherheitsrisiko dar. Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung und bisherige SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider verteidigte die Verteilung der Ausschussvorsitzende. Er habe das für die SPD mitentschieden, und zwar, wie es üblich sei, nach dem Stärkeverhältnis im Bundestag, sagte er dem Sender Phoenix.
Ich habe den Auswärtigen Ausschuss für die SPD reklamiert, die Union den Haushaltsausschuss. Die Grünen haben sich für den Europaausschuss entschieden und die FDP für Verteidigung. Und dann ist die AfD dran und hat das entschieden und hat den Innenausschuss gezogen. So ist das so, und so ist das demokratische Verfahren hier im Bundestag. Es ist üblich.
Die Vorsitzendenposten in den Ausschüssen werden je nach Größe der Fraktionen vergeben, in mehreren Runden. Die größte Fraktion darf jeweils zuerst zugreifen. Auch Irene Mihalic, die neue parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, erklärt das Zustandekommen der Ausschussvorsitzende mit dem Zugriffsverfahren. 4 demokratische Fraktionen hätten vor der AfD das Zugriffsrecht gehabt, sagte sie dem ARD-Hauptstadtstudio. Diese hätten entsprechend Ausschüsse für sich priorisiert. Das müsse man so akzeptieren. Ihre eigene Partei hat sich bei ihrem ersten Zugriffsrecht für den Europaausschuss entschieden und das mit der Umsetzung des geplanten EU-Klimapakets begründet, außerdem mit der Frage von Flucht und Asyl und einer gemeinsamen Außenpolitik. Dass nun die AfD das Vorschlagsrecht für den Innenausschussvorsitz habe, sei etwas, was sie als Innenpolitikerin natürlich bewege, sagte Mihalic. Zugleich müsse man immer wieder betonen,
dass die übergroße Mehrheit in diesem Ausschuss von demokratischen Fraktionen getragen wird. Ja, also das heißt, der Ausschussvorsitz ist jetzt nicht gleichbedeutend mit der Macht über den Ausschuss oder sozusagen mit der Herrschaft über die Themen, ja, sondern es gibt eine übergroße Mehrheit der demokratischen Fraktionen hier im Haus in diesem Ausschuss.
Ihrer Ansicht nach ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die AfD habe zwar das Vorschlagsrecht, das heiße aber noch nicht, dass sie den Vorsitz habe.
Nächste Woche konstituieren sich die Ausschüsse des Deutschen Bundestages und dann werden wir auch darüber entscheiden, wie wir dann individuell mit dieser Frage umgehen.
Der neue FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr argumentiert ähnlich wie Mihalic. Er habe sich gewünscht, sagte Dürr der Süddeutschen Zeitung, dass die AfD den Vorsitz des Innenausschusses nicht bekomme. Es könne aber nicht verhindert werden, dass eine in den Bundestag gewählte Partei Anspruch auf eine solche Position habe. Aus seiner Sicht wäre es auch schwierig, wenn die AfD den Vorsitz in anderen Ausschüssen übernommen hätte, beispielsweise in den Ausschüssen für Verteidigung, Außenpolitik, Europa oder Menschenrechte.
Zum Abschluss dieser Sendung nun die Presseschau, Redaktion Inga Gebauer, gelesen von Christina Pucciata.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Impfungen für 5- bis 11-Jährige zunächst nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Wenn die Eltern es aber wollen, dürfen sie auch gesunde Kinder impfen lassen, bemerkt die Rheinische Post, moniert aber. Damit schiebt die STIKO Eltern und Kinderärzten die Verantwortung zu, die sie selbst nicht übernehmen will. Viele Familien haben bereits entschieden, dass ihnen die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde reicht. Eltern wollen ihre Kinder vor der Infektion, den Langzeitfolgen, vor der Quarantäne schützen. Gut, dass sie dies nun können. Schade, dass es nur mit dem halbherzigen Segen der STIKO geht. Der Reutlinger Generalanzeiger lobt das Vorgehen der Kommission. Die STIKO bleibt erfreulicherweise ihrem bedächtigen, sehr vorsichtigen Kurs treu. Auch wenn mancher Politiker sich bisweilen eher Schnellschüsse von dem Gremium gewünscht hätte, beharren die Fachleute darauf, erst dann Ratschläge zu geben, wenn sie dafür genügend Daten vorliegen und diese gründlich ausgewertet haben. Das schafft Vertrauen. Die Stuttgarter Zeitung blickt skeptisch auf den Effekt der Corona-Impfungen bei den Jüngsten. Zwar könnte eine hohe Impfquote bei Kindern dazu beitragen, schneller aus dem Pandemie-Modus zu kommen, der auch die Jüngeren massiv belastet. Doch noch viel wichtiger ist es, nach Einschätzung führender Epidemiologen, zuerst die nach wie vor großen Impflücken bei den Erwachsenen zu schließen. Moralischer Druck auf Eltern, ihre Kinder zu impfen, ist daher nicht angebracht. Der Kölner Stadtanzeiger blickt auf die neue Bundesregierung und ist sich sicher, dass die Pandemie das bestimmende Thema für Bundeskanzler Scholz und dessen Kabinett sein wird. Die Ampelkoalition wird nach ihren ersten 100 Tagen vor allem daran gemessen werden, wie gut sie das Land durch die erneut eskalierte Corona-Krise geführt hat. Das Krisenmanagement bis zum Frühjahr wird mitentscheidend dafür sein, wie erfolgreich die weiteren wichtigen Vorhaben der Regierung in Zeiten von Klimawandel, Digitalisierung, internationalen Krisen und immer stärkeren sozialen Ungleichheiten sein werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der künftigen Außenpolitik. Der neuen Ampelkoalition wird keine Schonfrist gegönnt. Dafür sorgen schon die kleinen und großen autoritären Regime und Diktaturen. Soll Deutschland offizielle Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China entsenden? Erkennt Berlin in der Kremlführung das, was diese ist? Ein Erpresserregime. Wie will die Regierung Scholz den Zusammenhalt in der EU wahren? Diese Fragen verlangen von Beginn an Antwort, welche die Realitäten ebenso im Auge haben wie die deutschen Interessen.
Das war der Tag für heute. Nach den Nachrichten um Mitternacht, dann hören Sie das Kulturmagazin Fazit, darin ein Gespräch zum Tod der Regisseurin Lina Wertmüller. Bis hierhin, Ihnen vielen Dank fürs Weiterhören. Haben Sie eine gute Nacht.